ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Ein guter Tennisspieler war ich nie. Ja, das könnte ich sagen, das würde dann auch wirklich niemanden überraschen. Aber es sagt auch SWR1 Leutegast Nico Hellwert, der als Schiedsrichter bei Tennis-Grand-Slam-Turnieren auf dem Hochstuhl sitzt. Da überrascht es dann schon ein wenig vielleicht. Was heißt das, du warst nie gut?
Naja, also ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich es nicht als Spieler zu den großen Turnieren schaffen werde. Das ist, glaube ich, ganz unbestritten so.
Aber das war dein Ziel anfangs mal?
Nee, aber so wie jedes Kind, dessen Sport nachgeht, hat man ja Träume, man hat Vorbilder, man sieht die großen Tennisspiele im Fernsehen und hat gedacht, oh, das wäre doch auch was, bei so einem Turnier mal mitzumachen.
Wer war dein Tennisvorbild?
Zu meiner Zeit, das war so Ende der Zeit, wo Boris Becker, Michael Stich, Steffi Graf aufgehört haben, wo die so am Ende ihrer Karriere waren und das war schon noch das, mit dem man konfrontiert war. Ja.
Also das heißt so dieser absolute Tennisboom in Deutschland, der über die drei ging, der hat auch dich gepackt?
Der hat mich dann auch mitgenommen. Ja. Ich bin ja in die Zeit reingeboren worden und dann war Tennis, meine Eltern haben auch Tennis gespielt und da war der Bezug dann schon schnell da. Tennis fand man gut, ja.
Es ist allerdings dann auch so, wie du dich entwickelt hast in dieser Sportart Tennis, auch ein Beleg dafür, dass man nicht besonders gut in etwas sein muss, um sich intensiv damit beschäftigen zu können. Da geht ein Gruß auch raus an viele Sportreporter, die auch nicht in der Bundesliga gekickt haben. Und das zeigt es ja bei dir dann auch, oder?
Absolut, ja. Das zeigt einfach auch, dass es im Sport unheimlich viele Möglichkeiten gibt, bei großen Sportveranstaltungen und auch im Profisport mitzuwirken, ohne dass man jetzt selber der aktive Part auf dem Court ist.
Und mit welcher Sportart bist du in deiner Kindheit zuerst in Kontakt gekommen?
Also ich war immer Handballer und würde auch heute noch sagen, dass ich überzeugter Handballer bin oder war. Heute ist es jetzt aktiv natürlich leider nicht mehr so. Und ich habe als Kind tatsächlich beide Sportarten gemacht, aber die große Liebe im aktiven Sport, die galt dann schon dem Handball.
Warum? Was hat Handball für dich ausgemacht?
Es gibt einfach nichts Besseres, als in der Mannschaft zu spielen, fand ich immer. Also mit den Jungs damals zusammen, da haben sich ja Freundschaften draus entwickelt. Ich habe mit ganz vielen zusammen angefangen, mit denen ich dann sehr lange zusammen gespielt habe in der gleichen Mannschaft. Und jetzt selbst vor 2 Jahren dann nochmal in der 4. Herrenmannschaft irgendwie im Jungseniorenbereich zum Ball gegriffen. Das macht einfach einen unheimlichen Spaß. Und da war man nie allein, wenn man gewonnen hat, aber auch nicht, wenn man verloren hat.
Und hat es noch geklappt zuletzt auf dem Platz?
Ja, da gibt es jetzt solche und solche Meinungen zu, wie das dann lief. Aber danach konnte ich mich 2 Tage nicht mehr so wirklich gut bewegen.
Okay, und das kann man sich nicht mehr jede Woche erlauben?
Nee, auch wenn man Lust drauf hätte. Und ich habe schon versprochen, dass ich irgendwann auch mal wieder den Ball in die Hand nehme.
Handball-Schiedsrichter könntest du auch sein?
Habe ich mal gemacht tatsächlich auch, ja, ja. Damals hat man auch dort Schiedsrichter gebraucht und das war auch was ich tatsächlich mal gemacht habe. Ohne, dass ich da jetzt gesagt habe, oh, wenn ich das im Tennis auch mache, will ich das auch im Handball machen. Das hat sich irgendwie so ergeben. Mit einem Trainerschein hat man damals auch einen Schiedsrichterschein angefangen und dann habe ich das auch mal eine Weile mitgemacht. War aber nicht so meins, wo ich gesagt habe, da will ich mich weiterentwickeln.
Weil du dich bewegen musstest etwa?
So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich bewege mich schon auch echt gern, ja. Auch wenn man das vielleicht heute nicht mehr so sieht.
Nein, aber das ist ja der klare Unterschied zu einem Tennisschiedsrichter. Der sitzt ja wirklich festgetackert, sage ich mal, auf seinem Stuhl.
Ja, ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich der große Vorteil, wenn man uns jetzt mit den Kollegen im Handball oder im Fußball vergleicht, dass ich jetzt keinen Fitnesstest absolvieren muss. Bei mir reicht ein Augentest.
Vom Ballkind zum Top-Schiedsrichter. Das ist kurz gefasst der Werdegang von SWR1 Leutegast Nico Hellwert. Erzähl mal, du hast es eben schon so angerissen, Handball und Tennis war es in deiner Kindheit. Erzähl mal bitte so von deinen Tennisanfängen, wie das losging.
Ja, das war im Jugendbereich, im Kinderbereich, am Anfang bei Mama und Papa mit auf den Platz gegangen, wenn die Tennis gespielt haben und ein bisschen mit den Bällen und dem Schläger rumgespielt und dann selber irgendwann gesagt, oh, jetzt mal ins Kinder- und Jugendtraining. Und das habe ich gemacht, das hat viel Spaß gemacht und da war eigentlich eher die Frage, wenn es dann um die Wettspiele irgendwann ging, jetzt am Wochenende Handball und Tennis und dann haben die Eltern auch irgendwann mal gesagt, also zu einem fahren wir nicht, aber zu allem vielleicht auch nicht jeden
Tag.
Genau,
wir wollen auch Wochenende.
Genau, völlig zu Recht und dann ist es bei mir einfach so gegangen, dass ich im Tennis immer noch weitergespielt habe. Im Training mit der Mannschaft dort, aber eigentlich keine Wettspiele gemacht habe und dann beim Handball ins Training bin und dort auch die Spiele gemacht habe.
Okay, wer als Kind schon mit Ball und Schläger auf dem Platz steht, ist aber nicht automatisch bei großen Tennisturnieren dann dabei. Das war bei dir dann aber doch anders.
Genau, das war dann so der andere Einstieg und zwar ging es damals über die Schiene Ballkind. Also damals gab es ja das große Tennisturnier in der Schleierhalle in Stuttgart. Und da wollte ich unbedingt mal dabei sein als Ballkind, weil ich habe nämlich gesehen, dass das andere Bekannte und Freunde von uns auch gemacht haben über den Tennisclub, dass die da als Ballkind waren. Und dann habe ich da sehr lange rumgebettelt, dass man da auch mal bitte hinschreibt, dass ich da auch hin darf. Und siehe da, kam dann die Überraschung, dass mein Bruder und ich da auch hin durften.
Und was muss man da für Fähigkeiten mitbringen?
Und dann muss man vor allem schnell sein, man muss Spaß dran haben. Und ich fand das eine ganz, ganz tolle Zeit. Das war für mich eigentlich immer die tollste Woche im Jahr. Und da ist man dann ein bisschen trainiert worden, hat man immer gesagt, wie man die Bälle zu rollen hat, wann man das macht, dass man versteht, dass man jetzt nicht zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag den Ball rollt und all solche Sachen. Und was man macht, wenn der Spieler mit dem Handtuch auf einen zukommt. Und ja, das hat man dann gemacht. Und dann war man da bei den damals Großen der Tennisszene auf dem Platz in der Schleierhalle. Manchmal auch spät abends, das war ganz toll. Und morgens durfte man sogar früher aus der Schule raus. Ach. Und das war Wahnsinn.
Und man muss sich auch ruhig verhalten können. Also hibbelig sein darfst du nicht.
Genau, da muss man auch mal ruhig stehen können dann und die Bälle in der Hand und möglichst nicht auffallen hinten in der Ecke oder vorne am Netz. Aber da man nicht allzu lange immer auf dem Platz ist, sondern maximal eine Stunde, dann wird wieder gewechselt, war das eigentlich immer klasse, da hat man sich immer drauf gefreut.
Das war dann so die Faszination großer Tennisturniere bei dir, die das Ganze ausgelöst hat?
Total. Also das war so der Einstieg, mit dieser Szene in Berührung zu kommen, beim Tennis zu landen. Und dann kam relativ schnell dann der nächste Schritt, als man zu groß wurde als Ballkind.
Du hast aber ja eben auch deutlich gemacht, eigentlich bist du eher als Handballer auch im Team Mannschaftssport zu finden. Was macht dann Tennis so besonders?
Na, die Sportart an sich, finde ich, ist trotzdem sehr, sehr faszinierend, also vom sportlichen Aspekt. Und gleichzeitig war das auch dieses Umfeld dieser Tennisturniere, weil das natürlich was ganz anderes ist jetzt, als bei einem Handballspiel zu sein, wo man ein Match an einem Abend hat, selbst wenn es ein großes Spiel ist. Und dieser Tenniszirkus, der dann da eine Woche in der Stadt gastiert und da die Zelte aufschlägt und da ist eine große Stimmung außenrum, das hat schon einen gewissen Reiz auf mich ausgeübt, sehr früh.
Trotzdem hat der Tennis auch weiterhin der weiße Sport, der auch nicht mehr so weiß ist, von der Klamotte her immer noch sowas Elitäres, einige sagen Schickimicki-haftes. Was hältst du dem entgegen?
Ich würde sagen, dass sich der Sport total geändert hat, also in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das war mit Sicherheit so, dass aus der Tradition raus, wo der Sport herkam, dass der dieses Image hatte und auch dieses Elitäre dem angehaftet ist und es einfach auch ein sehr teurer Sport früher war. Und die Angebote sind halt viel niederschwelliger geworden heute. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, Tennis auch im Freizeitbereich zu spielen. Und da sieht man, dass es nicht nur eine ganz tolle Freizeitbeschäftigung, ein tolles Workout ist, sondern dass es eben sehr einfach geworden ist, ohne einen extrem hohen finanziellen Aufwand diesem Sport nachzugehen. Und ich glaube, das hat dem Sport sehr gut getan, weil heute sehr viel mehr Leute diesem Sport nachgehen können.
Früher war es, glaube ich, die Figur Andre Agassi, wo man sagte, der hat das so ein bisschen aufgebrochen, weil er ein bisschen durch seine Garderobe, durch seine Tenniskleidung Farbe reingebracht hat.
Genau. Und heute hat man jetzt gesehen, in den letzten Jahren hatten wir ganz viele verschiedene große Sportlerinnen und Sportler, die den Sport geprägt haben, die alle sehr unterschiedlich waren und damit ganz verschiedene Zielgruppen auch bedient haben. Und das hat dem Sport sicher sehr gut getan, glaube ich.
Du bist Schiedsrichter bei Profi-Tennisturnieren. Bist du dann auch Profi-Schiedsrichter?
Ja, bin ich tatsächlich auch, weil ich bin im Profi-Team des Tennis-Weltverbands, also der ITF. Und da ich da eine Anstellung habe, kann ich mich dann ganz offiziell Profi-Schiedsrichter nennen.
Also das heißt, wenn du dich im Hotel einträgst, Beruf ist bei dir Schiedsrichter?
Ja, ich schreibe dann Official rein. Das klingt immer so schön okay. Als Offizieller, ja.
Korrekt. Okay, aber du bist professioneller Schiedsrichter. Wie viele Männer und Frauen gibt's denn weltweit auf deinem Niveau?
Also es gibt verschiedene Lizenzen bei uns, die werden abgestuft nach Badges heißt es, also nach Abzeichen. Und die höchste ist das Gold Badge und das haben aktuell 30 Personen auf der Welt. Und ich darf mich eine davon nennen.
Wo trägt man dieses Abzeichen?
Dieses Abzeichen wird einem immer noch verliehen. Das ist so eine schöne kleine Metallplakette in der Farbe der entsprechenden mit den Logos der Verbände drauf. Und das heißt immer, man soll das mit Stolz tragen, aber es wird nicht mehr getragen. Also man kriegt das tatsächlich in einen Umschlag und es verschwindet dann in einer Schublade.
Ist nicht wie der Freischwimmer auf der Badehose.
Nee, genau. Ich habe gesagt, früher hat man das wohl getragen tatsächlich und irgendwann ist man davon weggekommen. Warum? Wir tragen es nicht mehr.
Du warst im Januar dann auch, muss man ja schon sagen, selbstverständlich bei den Australian Open. Bist du damit gesetzt oder musst du dich bei der Internationalen Tennisföderation bewerben für die Teilnahme an großen Turnieren? Wie läuft das ab?
Der Vorteil ist, dass ich in diesem Profiteam bin von der ITF und damit bin ich vertraglich gebunden an diese Turniere. Und das heißt, ich bin da gesetzt bei den Turnieren in Australien, Paris, Wimbledon.
Das heißt, du könntest zu der Zeit auch nicht gerade sagen, tut mir leid, da bin ich mit der Familie im Urlaub?
ganz schwierig, ganz schwieriges, heikles Thema. Und da hat man auch schon viele Geburtstage feiern und sonstige wichtige Termine verpasst. Und ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal seit ganz, ganz vielen Jahren letztes Jahr die US Open in New York verpasst, weil meine Tochter geboren war. Und da haben sie eine Ausnahme gemacht. Da durfte ich dann mal das Turnier auslassen.
Das heißt aber dann auch, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Geburtstag der Tochter immer wieder irgendwie...
Da die kurz davor geboren war, habe ich da Glück gehabt. Aber mein eigener findet, seit ich diesen Job mache, immer in New York statt. Ja, ist ein normaler Arbeitstag für mich.
Ach, okay, auch schön. Gibt Schlimmeres als das.
Kann man so sagen,
ja. Das heißt also, wenn ich dich jetzt frage, ist der Tennis-Schiedsrichter-Job für dich Beruf, Berufung, Hobby, Passion, Zeitvertreib?
Würde ich sagen, das war ein Hobby, das sich zum Beruf entwickelt hat und ein Beruf, den ich sehr, sehr gerne mache.
2017 hast du diese höchste Schiedsrichterlizenz erhalten, ist das richtig?
Ich glaube, es war ein Ticken später. Ich glaube, dass es Ende 2018 war, wenn ich mich richtig erinnere, aber so in etwa.
Habe ich wieder eine falsche Quelle hier.
Das macht nichts.
Musst du die dann jedes Jahr aufs Neue bestätigen oder wie läuft das ab?
Das ist so, dass es immer bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Da gehört dazu, dass ich einen gültigen Augentest abgeben muss, einen Sehtest, also einmal im Jahr. Ich muss einen Regeltest, den es jedes Jahr gibt für alle Offiziellen, den muss man bestehen und dann muss man eine gewisse Anzahl an Matches nachweisen. Also auf dem hohen Niveau muss ich 75 Matches mindestens geleitet haben und ich muss Bewertungen haben, die zumindest nicht unterdurchschnittlich sind. Das heißt, wir haben so ein Bewertungssystem und da dürfen die Noten eben jetzt nicht unter der Durchschnittsnote liegen. Und wenn ich das habe, dann erhält sich die Lizenz und dementsprechend kann ich meinen Job weitermachen.
Okay, Augentest ist schon deutlich zu sehen. Du sitzt ohne Brille hier, ich mit Brille. Wie läuft der dann ab? Wie klassisch beim Augenarzt, dass du auf gefühlt 3 Meter Entfernung ein paar Buchstaben lesen musst?
Das auch, ja, das gehört auch dazu. Es ist jetzt erstmal, muss man mit dem Gerücht aufräumen, dass man jetzt keine Brille oder keine Kontaktlinsen tragen könnte. Das geht natürlich auch. Wir haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das tun. Aber es wird getestet, die Nahsicht, die Fernsicht und auch das Sichtfeld. Das ist für uns so ein großer Punkt und mit verschiedenen Tests, die festgelegt sind, standardisiert. Und das muss dann jeder Offizielle auf diesem Planeten machen.
Und das spielt auch immer noch eine Rolle bei aller elektronischer Hilfe, die du als Schiedsrichter auch mit in Anspruch nehmen kannst.
Ja, ich sage da immer ganz vorsichtig, bei uns ändern sich die Dinge im Tennis sehr, sehr langsam. Und auch wenn wir jetzt sehr viel technische Hilfe haben, bestehen sie immer noch darauf, dass ich diesen Sehtest machen muss. Und dann machen wir den halt auch weiter. Aber es stimmt schon, der Job hat sich fundamental verändert, weil wir einfach mehr und mehr technische Hilfsmittel haben und die wir auch regelmäßig nutzen.
Es gibt nur 2 deutsche Schiedsrichter, wenn da meine Quelle stimmt, die irgendwann mal ein Grand-Slam-Finale geleitet haben.
Das ist richtig, ja.
Und du bist einer davon.
Ich bin einer davon, ja.
Jetzt haben wir bislang in SWR1 Leute, Nico Helbert, den Tennisschiedsrichter kennengelernt, aber du bist ja auch noch ein bisschen mehr. Nimm uns mal so ein wenig mit in dein Leben. Wie sieht das aus, wenn du eben nicht bei den Turnieren bist? Und auf wie vielen Turnieren bist du im Jahr überhaupt?
Also ich mache etwa 17 Turnierwochen im Jahr, wo ich dann für die ITF im Einsatz bin. Manchmal werden wir auch ausgeliehen an die anderen Organisationen, also die Damentour oder die Herrentour. Das heißt, die 17 Wochen, die bin ich unterwegs und sitze auf dem Schiedsrichterstuhl oder arbeite als Supervisor. Das heißt, das ist der Oberschiedsrichter bei den Turnieren, der die Schiedsrichter koordiniert, den Spielplan macht, sportlichen Ablauf überprüft. Das ist so der nächste Schritt, in dem ich mich jetzt mehr und mehr hinorientieren möchte.
Weg vom Hochstuhl.
Weg vom Stuhl, genau, mehr in den sportlichen Ablauf und da die Gesamtverantwortung tragen. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich zu Hause im Homeoffice und arbeite für die ITF an Sportentwicklungsprojekten. Das heißt, da geht es um Ausbildung, um Tennisentwicklungshilfe auch. Also wir gehen auch in Bereiche, in denen Tennis bisher nicht so groß ist und versuchen dort Strukturen aufzubauen, dass der Tennissport auch weltweit weiter große Relevanz hat.
Das heißt also, du bist voll und ganz mit dem ITF, mit der Internationalen Tennisföderation im Austausch und arbeitest alleine für sie?
Ja, ich arbeite auch noch im Bereich der Beratung, im Consulting und mache da auch andere Projekte, aber alles im Bereich vom Tennis.
Und 17 Wochen Schiedsrichterwesen sozusagen, ist das alleine dann bei Grand Slam Turnieren, weil so ein Turnier Australien ging jetzt über 2 Wochen?
3 Wochen, wenn man die Qualifikation mitnimmt, was ich normalerweise mache. Die Qualifikation muss man nicht bei jedem von den Turnieren dann mitmachen. Das heißt, ich mache die 4 Grand Slam Turniere und dann Davis Cup und Billie Jean King Cup, also die Nationalmannschaftsevents, Damen und Herren. Und dann kommen meistens noch das ein oder andere ATP- oder WTA-Turnier, also die Profiturniere, die von der Kategorie eine Kategorie drunter sind. Und da arbeiten wir sehr eng mit den Verbänden zusammen. Und die macht man auch meistens, wenn sich's dann anbietet, zum Beispiel vor der Haustüre. Hier in Stuttgart haben wir ja auch Turniere. Und da lasse ich mich natürlich gern dann ausleihen.
Und alle 4 Jahre kann dann auch schon mal ein olympisches Turnier dazukommen.
Genau, die Olympischen Spiele sind auch Teil davon, habe ich jetzt auch schon mehrmals machen dürfen. Und das ist dann wie für die Sportlerinnen und Sportler für uns auch der absolute Höhepunkt, bei Olympia dabei sein zu dürfen.
Das wollte ich gerade fragen. Hast du ein Lieblingsturnier?
Das ist schwer zu sagen, sind natürlich alle Turniere gleichwertig toll, aber auch als Schiedsrichter hat man Turniere, die man mehr mag. Ich finde von den Grand Slam Turnieren Australien immer was Besonderes, weil die Stimmung eine ganz besondere ist und vor allem Anfang des Jahres ein bisschen dem Winter zu entfliehen, es hat auch was. Und bei den kleineren gibt es wirklich überall auf der Welt ganz tolle Turniere. Ich war immer sehr, sehr gerne in Kitzbühel bei dem ATP-Turnier im Einsatz, weil es einfach wunderschön in den Bergen auch liegt, tolles Team. Und die Heimturniere hier in Stuttgart sind einfach für mich mit Abstand das Beste, weil in diesem Job im eigenen Bett schlafen zu dürfen, ist was ganz Besonderes.
Und nicht ganz so oft der Fall. Ohne, dass du uns jetzt einen Kontoauszug präsentierst, aber was bringt dir der Schiedsrichterjob finanziell? Also ist das mehr als Reise- und Hotelkosten?
Also die Reise- und Hotelkosten und die Spesen, die werden vollumfänglich natürlich übernommen und wir haben auch ein, würde ich sagen, angemessenes und sehr ordentliches Gehalt. Man muss allerdings da aufpassen, dass man jetzt nicht denkt, dass wir in den gleichen Kategorien spielen wie die Spieler, was die an Preisgeldern kassieren. Da sind wir dann sehr, sehr weit von weg. Und das ist auch in Ordnung, aber wir, die in diesem Job auf diesem Level arbeiten, wir können alle sehr gut davon leben.
Okay, jetzt hast du gerade schon deutlich gemacht, dass du dich auch vom Schiedsrichterstuhl Richtung Supervisor schon so ein bisschen entfernst. Du hast bereits als Kind die harte Erfahrung machen müssen, dass dann irgendwann der Job als Balljunge nicht mehr möglich ist. Im jugendlichen Alter, glaube ich, dann war da Schluss. Bis zu welchem Alter kannst du tatsächlich Schiedsrichter sein?
Also Schiedsen kannst du tatsächlich bis ins höhere Alter und zwar bis zum Renteneintritt. Und bei uns ist der aktuell mit 63 vorgesehen, wo man dann wirklich dann in die Rente geht und dann hat man die betriebliche Vorsorgen getroffen, dass man bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter dann in einem Altersteilzeitmodell wäre und normalerweise ist bei uns mit 63 Schluss auf dem Stuhl.
Aktuell bist du wie alt?
Aktuell bin ich 39, das heißt, da hätte ich noch eine ganze Weile Zeit. Ja. Aber man will ja vorsorgen und das mit dem Supervisen, das macht mir viel Spaß. Das ist so ein bisschen der nächste Schritt, da mehr in die Verantwortung zu kommen. Und ich habe noch Ziele, mir macht es noch sehr viel Spaß, als Schiedsrichter auf dem Schiedsrichterstuhl zu sitzen, aber ich plane schon so ein bisschen die nächsten Schritte.
Wie viele Grand Slam-Finale hast du geleitet?
Ich habe 3 Stück gemacht, 3 Einzelfinals und glaube ich 10 Doppel oder so. Das muss ich ganz peinlich, könnte ich noch nicht mal sagen, aber von den Einzelfinals, die hat man sich natürlich gemerkt, da sind es 3 Stück und da wäre schon das große Ziel, dass da noch das ein oder andere dazu kommt.
Ich war in der Vorbereitung auf die heutige SWR1-Leute-Sendung gar nicht gemein unterwegs, aber wenn ich im Netz nach Videos von Nico Helwert suche, dann tauchen ganz schnell auch Einsätze von dir als Tennisschiedsrichter auf, bei denen eben nicht alles ganz glatt lief. Du sagst, glaube ich, selber, wenn nach einem Spiel nicht über den Schiedsrichter gesprochen wird, hast du eine gute Leistung abgeliefert, ne?
Absolut. Ja, das ist das Motto, das, glaube ich, für alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Sport gilt. Wir wollen eigentlich nicht auffallen und nicht im Mittelpunkt stehen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir wirklich einen guten Job gemacht.
Trotzdem bist auch du das ein oder andere Mal aufgefallen. Was meinst du, könnte ich gefunden haben?
Ja, es lässt sich nicht vermeiden wahrscheinlich, aber es gab dann doch in den letzten Jahren, man produziert ja dann doch irgendwelche Videos und wenn man sich dann abmüht, keine Ahnung, im Stadion zu sitzen, wenn das Mikrofon ausfällt und man versucht mit seiner normalen Stimme dann 15.000 Zuschauern zu erklären, wie der Spielstand ist. Ja, das ist dann schwierig, aber man wächst ja an seinen Aufgaben.
Wie ist das so gelungen? Wie kam das so an? Ich meine, das klassische Quiet Please muss dann ziemlich laut gebrüllt werden.
Genau, das wird dann, man ist dann schon sehr laut. Man freut sich dann, dass das Stadion eine bessere Akustik hatte, als man erwartet hatte. Ja. Und die Leute waren dann echt sehr freundlich, weil dann alle ganz versucht wurden, ganz leise zu sein, um das dann auch zu hören. Und jedes Mal unter großem Gelächter hat man sich dann abgemüht und laut den Spielstand herausposaunt. Aber ja, mir wurde dann, glaube ich, nach 20 Minuten geholfen mit einem neuen Mikrofon.
Okay, ich dachte mit so einer Sprechtüte, mit so einem Megafon. Bei einem Frauendoppel, habe ich dann auch gesehen, wurdest du mal ziemlich hässlich, muss ich sagen, nachgeäfft.
Ja, ist auch passiert. Das war ein Doppelspiel, glaube ich, damals. Und war eine sehr emotionale Situation. Das ist eine Fehlentscheidung von mir, ging der Sache voraus. Und die Spielerin hat sehr emotional darauf reagiert und hat, wie ich auch finde, dann unschön reagiert. Der große Vorteil war allerdings, dass man sich da sehr schnell nach dem Match wieder ausgesprochen hat. Sich entschuldigt auch und dann war die Sache einfach auch gegessen und da konnte man dann Gott sei Dank zu schnell abhaken.
Was ich mich da gefragt habe, weil die klassische Situation ist natürlich immer, die Spielerin steht unten auf dem Boden, du sitzt oben auf dem Stuhl, so dieses von oben herab, wäre es dann auch eine Möglichkeit, dass du runtergehst, um wirklich auch so auf Augenhöhe zu sein oder sagst du, das macht man eben bewusst nicht?
Also ich habe das auch schon gemacht. Wir versuchen das tatsächlich zu vermeiden, wenn es geht. Und dieses von oben herab, das wollen wir natürlich auch so gut es geht nicht zeigen oder dieses Verhalten nicht an den Tag legen. Auf der anderen Seite, diese Distanz, die man da hat, die hilft schon auch häufig. Ja? Also dass man da eine gewisse räumliche Distanz einfach hat, um eine Entscheidung dann herbeizuführen und dann auch zu erklären. Und manchmal hilft es auch mal runterzugehen und zu sagen, so, lass uns mal so sprechen, aber eigentlich versuchen wir, diese Position zu halten, weil meistens, wenn man runterklettert, dann erzeugt es noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf die ganze Situation. Und genau das wollen wir ja nicht.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Prominent fand ich auch ein Beispiel, was ich aus Pandemiezeiten gefunden habe, in einem menschenleeren Stadion und der Profi Medvedev mit dir im Disput lag und er mit einer Entscheidung deinerseits nicht einverstanden war und nachher zu dir meinte, wenn ich heute verliere, bist du schuld. Das ist auch schon ziemlich heftig. Hat er verloren?
Wenn ich mich richtig erinnere, hat er verloren und hat aber irgendwie auch 2 Punkte später irgendwie gesagt, okay, jetzt ist es wieder in Ordnung, noch in diesem Spiel, weil er dann irgendwie, glaube ich, einen Punkt gewonnen hat. Ja, das ist eine Sache, das sagen die Spieler auch mal raus und auch das, wie gesagt, die stehen unter großem Druck. Das versteht man auch als Schiedsrichter, da ist viel Emotionalität auch mit im Spiel. Ist jetzt aber natürlich auch was man als Schiedsrichter auch nicht hören möchte. Ja? Also ich bin nicht dafür verantwortlich, ob ein Spieler das Match gewinnt oder verliert. Das ist der Spieler selber für verantwortlich. Ich kümmere mich darum, dass die Regeln fair ausgelegt und für beide gleich angewandt werden. Das ist mein Job und den tue ich. Und wenn der Spieler der Meinung ist, der Schiedsrichter ist schuld daran, dass das Match verloren hat, ja, dann ist es bedauerlich, aber dann ist es die Meinung des Spielers. Und in dem Fall ja, muss man damit, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen leben können. Und das lernt man auch als Schiedsrichter, auch mit solcher Kritik auch umzugehen und das sich auch nicht zu nah ranzulassen. Da wird nicht die Person, normalerweise der Mensch, kritisiert, sondern eben der Schiedsrichter in seiner Funktion.
In deinem Schiedsrichterleben soll es dann auch noch eine Szene gegeben haben, die habe ich nicht mehr im Video gefunden, dass du auf dem Stuhl oben sitzt und das ist ehrlich gesagt eher ein Reflex wohl gewesen. Ein Ball schießt vorbei und du fängst ihn, obwohl der Ball noch hätte weitergespielt werden können.
Ja, Gott sei Dank. Stimmt, Gott sei Dank war es nicht ganz so dramatisch, weil der Ball dann doch wohl sehr deutlich Richtung ausflog. Mhm. Theoretisch ist der Ball, solange er in der Luft ist, im Spiel. Und da kann man sich jetzt trefflich drüber streiten, ob man das hätte tun sollen oder nicht. Da kam wahrscheinlich der Handballer in mir raus und ich habe dann in dem Moment die Hand rausgestreckt und den Ball gefangen. Die Leute im Stadion fanden es, glaube ich, auch ganz lustig und die Medien sind auch gut draufgegangen. War wieder so ein bisschen eine Situation, dass man eigentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hatte, als man wollte. Aber es war dann auch zu verlocken, diesen Ball zu fangen.
Wo ist das passiert?
In Wimbledon auf dem Center Court. Und das ist natürlich jetzt der Ort, wo man normalerweise versucht, bloß keine Aufmerksamkeit zu erregen. Und nachher war es dann auch ganz lustig. Ich habe auch schöne Reaktionen drauf bekommen.
Für alle, die sich jetzt beim Hören von SWRs Leute denken, ach, so Tennisschiedsrichterin oder Tennisschiedsrichter bei den ganz großen Turnieren, das würde ich auch gern machen. Da kann unser Gast dann Nico Helwert vielleicht helfen. Du hast gesagt, du kümmerst dich auch um den Nachwuchs. Du gibst dein Wissen eben dann halt weiter. Welche Eigenschaften muss ich als Tennisschiedsrichter haben?
Ja, das ist grundsätzlich eine gute Frage, aber der große Vorteil ist, dass ich denke, dass die meisten Menschen eigentlich die Grundvoraussetzungen erstmal erfüllen, nämlich, dass man eine normal gute Sehkraft hat. Die muss jetzt weder besonders übermäßig gut sein, noch sollte sie extrem schlecht sein, aber wir können auch mit Sehhilfen und Kontaktlinsen und Brillen arbeiten. Das heißt, das ist schon mal abgehakt und dann hilft es, wenn man gerne Entscheidungen trifft. Ja? Man sollte entscheidungsfreudig sein. Man sollte auch vor unangenehmen Entscheidungen nicht zurückschrecken. Das ist aber auch was, was einem sonst im Leben viel helfen kann, diese Eigenschaft. Und dann hilft es, wenn man gut kommunizieren kann. Und gut kommunizieren heißt in dem Fall nicht unbedingt, den Gegenüber unter den Tisch reden zu können und den praktisch zu erschlagen mit einem Wortschwall, sondern eher die richtigen Worte zu finden, um eben vielleicht diese unangenehme Entscheidung so zu verkaufen, dass der Gegenüber sagt, da bin ich zwar nicht einverstanden mit, aber das kann ich jetzt akzeptieren und damit kann ich leben. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst im Schiedsrichterwesen. Und deswegen würde ich sagen, so eine gute Mischung aus Entscheidungsfreudigkeit und guten Kommunikationsskills, dann hat man schon ganz gute Voraussetzungen.
Und Entscheidungen fallen dir auch leicht im normalen Leben, was weiß ich, beim Blick auf die Speisekarte, was esse ich nicht?
Ich sage immer so, man sollte nicht versuchen, mit 5 Schiedsrichtern abends essen zu gehen, weil da wird allein die Frage, in welches Restaurant wir gehen, sehr, sehr schwierig werden, weil je entscheidungsfreudiger auf dem Stuhl, desto mehr nehmen wir uns dann vielleicht im richtigen Leben zurück. Aber nee, ich treffe schon gerne Entscheidungen grundsätzlich, also da gibt es auch nichts dran rumzureden, aber es ist mit Sicherheit nicht so wie bei der Arbeit. Also ich beharre jetzt daheim auch nicht, das letzte Wort haben zu müssen oder Recht zu haben.
Okay, Nervenstärke ist aber auch so ein Ding. Du musst, sag ich mal, strapazierfähig sein?
Ja, das sollte man. Und man sollte auch, wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, ein bisschen darauf achten, dass man Dinge auch nicht zu arg persönlich an sich ranlässt. Also man muss auch mit Kritik umgehen können und man muss das auch einordnen können, dass das jetzt nicht der Leitung des Spiels im Weg steht. Und ja, nervenstark, das hilft. Da gucken viele Menschen zu. Es geht um viel Geld, Punkte, Prestige bei den großen Turnieren. Das ist ein volles Stadion. Da sitzen möglicherweise auch Millionen vor den Fernsehtüren. Und da sollte man jetzt keinen Bammel vorhaben, dass man da eine Entscheidung trifft und auch sagen, da möchte ich hin und da möchte ich auch mitspielen.
Also auch ein gewisses Fingerspitzengefühl. Und ja, natürlich steht der Schiedsrichter oder gehört der Schiedsrichter zum Sport dazu. Auch beim Tennis ist das der Fall und man steht dann im Fokus. Aber sich eben nicht so wichtig zu nehmen, das gelingt einigen auch besser als anderen.
Aber das ist die hohe Kunst. Also die hohe Kunst ist eben, das einordnen zu können. Das ist, wir sind nicht die Hauptdarsteller, wir sind nicht die, um die es geht. Wir gehören dazu. Wir kümmern uns darum, dass die Regeln eingehalten werden, dass es fair abläuft und für alle gleich vor allem. Aber man sollte da keinen Drang haben, sich in den Vordergrund stellen zu wollen, weil da wäre man als Schiedsrichter wirklich fehl am Platz. Und das versuchen wir. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann haben wir da auch eine gute Zukunft in diesem Business.
Fehler zugeben, hast du eben auch schon deutlich gemacht, gehört auch dazu.
Ja, ich finde das ganz arg wichtig und das sollte man auch nicht vergessen. Ein Schiedsrichter hat nicht immer recht, ein Schiedsrichter macht Fehler und da gehöre ich genauso dazu. Wir versuchen, so wenig Fehler wie möglich zu machen und das ist der Anspruch, aber es gehört dazu. Und wenn man das aber auch einräumen kann, auch gegenüber Spielern und das zu sagen, das hilft auch, das bringt Verständnis und ich finde es auch wichtig, dass man sich da nicht für unfehlbar hält.
Wetterfest, Achtung, kleine Provokation, muss man nicht unbedingt sein, weil das ist ja dann eher so ein, ich sag mal, ganz unverschämten Warmduschersport. Ne? Wenn es regnet, bist du weg.
Ja, ganz so würde ich es nicht sagen, weil man hat schon viel erlebt im Tennis. Ich habe auch schon mal ein Spiel abgebrochen, weil es geschneit hat auf dem Platz und da konnten wir nicht weiterspielen. Und wenn es regnet, wird man auch mal nass, weil nicht überall das ein Dach gibt, das man zufahren kann. Und es geht manchmal auch nicht so schnell und es wird dann auch mal sehr heiß. In Australien zum Beispiel kann es sehr, sehr heiß werden oder auch in den USA. Und das heißt, ja, Warmduscherjob würde ich es jetzt nicht nennen.
War nicht ernst gemeint.
Aber habe ich schon so aufgenommen, von daher. Nee, aber wir haben es jetzt nicht so, dass wir jetzt wie der Fußballschiedsrichter 90 Minuten durchs Feld rennt bei Wind und Wetter. Da ist es meistens ein bisschen angenehmer.
Darfst du als Schiedsrichter Freund eines Spielers sein?
Das ist ein absolutes No-Go und deshalb halten wir auch ein. Wir sind zwar mit den gleichen Spielern unterwegs, das heißt, wir sind bei den gleichen Turnieren, wir wohnen häufig in denselben Hotels. Man kennt sich, man sieht sich, man grüßt sich, man respektiert einander, fragt natürlich auch mal, wie es einem geht und bei welchem Turnier schlägst du als nächstes auf. Aber das war's dann auch. Wir frühstücken jetzt nicht zusammen, wir gehen nicht zusammen weg, weil dann könnte man diese Distanz nicht mehr halten, die man auch braucht, um wirklich dann neutral Entscheidungen zu treffen. Und jeder kennt das, wenn man mit dem einen versteht man sich besser als mit dem anderen. Aber wenn da eine persönliche Ebene dazukommt, dann kann man diesen Job, glaube ich, nicht mehr gut machen. Deswegen ist es kein Job für jemand, der jetzt mit Spielern befreundet sein möchte.
Verantwortung hat SWR1 Leutegast Nico Hellwert auf dem Tennisplatz als Schiedsrichter, auch für die zwei oder vier, die zu seinen Füßen da unten spielen. Also Verantwortung, ich sag mal, im überschaubaren Rahmen. Aber als Präsident des MTV Stuttgart mit rund 9000 Mitgliedern, nee, es sind mehr, wie viel sind es?
Ja, knapp drüber, knapp 9300.
Ist das schon eine ganz andere Sache? Stell uns mal den Verein so ein bisschen vor, bitte.
Ja, der MTV Stuttgart ist ein sehr großer Verein in Stuttgart. Wir sind der größte Sportanbieter. Das heißt, wir sind mitgliederzahltechnisch der zweitgrößte Verein nach dem VfB Stuttgart, aber vom Sportanbieter der größte, weil wir haben 41 verschiedene Sportbereiche und Abteilungen. Das heißt, ganz, ganz breit aufgestellter Bereich. Super abwechslungsreiches Programm und wirklich in allen Bereichen vertreten. Das heißt, ganz stark im Breitensportbereich, aber wir haben eben auch Leistungssport in verschiedenen Bereichen. Volleyball, Basketball, Turnen und auch ein ganz wichtiger Faktor ist für uns Inklusion. Das heißt, wir haben ganz große Projekte in der Inklusion am Laufen. Das heißt, Sport für Menschen mit Behinderung und auch zusammen mit Menschen ohne Behinderung, da sind wir sehr aktiv.
Und deine Sportarten Handball und Tennis gibt's auch?
Gibt's auch beide, ja, natürlich.
Selbstverständlich. Das heißt, du bist mit diesem Verein auch groß geworden?
Genau.
Und für dich war es dann eine Selbstverständlichkeit zu sagen, ich engagiere mich auch?
Also groß geworden definitiv, ja. Und es ist der Verein, in dem ich aufgewachsen bin, der mir sehr, sehr viel gegeben hat. Das war allerdings dann alles andere als eine Selbstverständlichkeit zu sagen, so ein Amt zu übernehmen. Und habe mich damit lang beschäftigt, als man an mich herangetreten ist und das vorgestellt hat. Und habe am Anfang erstmal gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, auch wegen dem zeitlichen Rahmen. Und ich bin dann mit dem Job dann doch auch viel unterwegs. Und letztlich war der Reiz dann doch der größere, zu sagen, man möchte sich da einbringen, man möchte da vielleicht auch eine neue Sichtweise mit installieren und auch was verändern. Ja. Veränderung ist mir ganz arg wichtig in dem Verein. Wir müssen uns professionalisieren und für die Zukunft fit machen und aufstellen. Und das reizt mich sehr. Und dann habe ich auch gesagt, komm, ich will das mal wagen, dieses Experiment, ob das funktioniert. Und bin froh, dass ich es gemacht habe, aber es ist auch sehr viel Arbeit.
Weil du bist mit unter 40 eigentlich eine Ausnahme für einen Verein dieser Größe an der Spitze, oder?
Ja, das habe ich mir auch sagen lassen. Ist jetzt vielleicht nicht die normale Biografie und das normale Alter, das zu machen, aber ich glaube, das macht den Reiz aus, da mal ein bisschen frischen Wind auch reinzubringen.
Du hast eben schon gesagt, ihr nennt euch Stuttgarts größter Sportanbieter aufgrund der Sportartenvielfalt. Du warst allerdings in der Beschreibung auch so ein bisschen bescheiden, was prominente Mitglieder und Aushängeschilder sportlicher Art angeht. Dann versuche ich das mal so ein bisschen aufzugreifen. In den Schlagzeilen tauchen natürlich dann auf Turnerin Elli Seitz, deutsche Rekordmeisterin. Auch die Volleyballerin hast du angesprochen, die dazugehören, die regelmäßig um nationale und internationale Titel spielen. Oder sind die schon nicht mehr Teil deines Tagesgeschäfts?
Doch, die sind ein großer Teil davon. Wir haben eine Spielbetriebsgesellschaft ausgegliedert, aber es ist natürlich, sie tragen nicht in unseren Namen, sondern ganz viel MTV-DNA in sich und wir sind super, super stolz auf diese hervorragende Mannschaft, die so toll uns Freude bereitet mit den Spielen, so erfolgreich ist und das schon seit vielen Jahren. Und da gemeinsam mit den Partnern, mit denen wir das Projekt zusammen rantreiben, bringen wir uns da ein und sind vor allem auch für den gesamten Nachwuchsbereich verantwortlich. Das heißt, der Bundesstützpunkt, der drunter hängt, das Nachwuchsleistungszentrum und die ganze Volleyball-Jugendarbeit findet im Verein statt unter unserer Trägerschaft. Und ja, Volleyball ist für uns nicht die einzige Sportart, da sind wir ganz klar, aber eine sehr, sehr wichtige und natürlich ein Leuchtturmprojekt von uns.
Eine Sache müsstest du mir noch erklären, der MTV Stuttgart ist der Männer-Turnverein Stuttgart. Inwiefern ist der Name noch zeitgemäß?
Der Name ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, denn der MTV versteht sich wirklich als Verein für alle Menschen. Vielleicht müsste man da sagen, das ist ein Turnverein für Menschen und das ist uns ganz arg wichtig. Wir haben mehr Frauen als Männer als Mitglieder im Verein und das ist auch gut so. Der Großteil sind Kinder und Jugendliche. Und der Vereinsname kommt aus der Tradition raus. Wir sind sehr stolz auf unsere Tradition. Den Verein gibt es seit 1843 und gibt es hoffentlich noch mal mindestens genauso lang. Aber natürlich ist der Name einfach alles andere als Programm heute, sondern das ist eben die Tradition. Aber wir verstehen uns als Verein für alle.
Wir gucken mal so ein bisschen auf die Hörerreaktionen. Klaus Tiederle hat geschrieben, an so einem gefühlsschwangeren Tag, wo es um Deutschland geht und deren Zukunft, lädt sich SWRs Leute einen Tennisschiedsrichter ein. Ja, aus gutem Grund, weil politische Inhalte eben auch gar nicht mehr weitergegeben dürfen, wenn die Wahlbüros nämlich schon aufhaben. Das ist der Grund dafür. Und wie geht's denn besser, bitte, als mit einem Unparteiischen? Keine Wahlinhalte haben wir transportiert. Dann gibt es hier Grüße an Nico, an dich, aus deiner Schulzeit nämlich. Wäre du ein erfolgreicher Handballschiedsrichter auch geworden? Das schreibt Dr. Joachim Irik.
Ach ja, das freut mich aber dann. Schöne Grüße zurück. Das war mein Gemeinschaftskundelehrer.
Der hat dich also auch als Schiedsrichter schon mal erlebt oder in welcher Funktion? Nur auf der Schulbank?
Ja, offensichtlich. Ich bin gerade am Überlegen, aber möglicherweise gab es da auch schon mal einen Berührungspunkt. Aber auf der Schulbank hat er mich auf jeden Fall nachhaltig geprägt.
Oh, das
positiv.
Ich wollte gerade sagen, das lässt viel Interpretationsspielraum zu. Dann kriegen wir noch ein Lob rein, gute Sendung. Auch ohne Fußball geht's. Ja, das stimmt. Obwohl wir, glaube ich, beide auch durchaus Fußball interessiert sind. Das kann man auch dazu sagen. Katrin Scherbauer aus Herrenberg hat geschrieben: Eine kluge, gute, interessante Wahl des Gesprächspartners, mal Fairplay für Dummies erklärt zu bekommen. Finde ich super, dass das in der Öffentlichkeit heute so passiert. Fairplay, das ist wirklich tatsächlich als Schiedsrichter ein Ding, was natürlich immer eine Rolle spielt.
Ja, das musst du auch ein bisschen leben. Also das ist was, man wirklich braucht und haben sollte. Du musst diesen Anspruch haben, dass es fair zugehen soll und dass es fair abläuft. Und das ist was mir im Sport besonders wichtig ist, aber ich glaube auch in vielen anderen Bereichen des Lebens. Ich glaube, wenn wir alle nach Fair Play spielen, dann geht es uns allen besser.
Das sind schon fast weise Worte. Ich möchte noch mit dir auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Und zwar hilft dir ja auch bei deinen Entscheidungen oder euch als Tennisschiedsrichter die Technik. Wir hatten es eben schon so ein bisschen angerissen. Im Fußball viel diskutiert, der Videobeweis mit dem klassischen viereckigen Zeichen dazu, was gemacht wird. Da seid ihr im Tennis aber schon ein paar Jahre voraus eigentlich.
Ja, wir nutzen technische Hilfsmittel tatsächlich schon relativ lange und vor allem auch diesen berühmten Videobeweis, der bei uns nennt sich das Electronic Line Calling. Das heißt, wir haben inzwischen auch bei den meisten großen Turnieren keine menschlichen Linienrichterinnen und Linienrichter mehr auf dem Platz, sondern da übernimmt die Maschine, also der Computer, die Entscheidung, ob der Ball in oder out war. Früher war das noch auf so einem sogenannten Challenge-System. Das heißt, der Spieler hatte das Recht, Entscheidungen überprüfen zu lassen. Und es kam dann auf die große Anzeigetafel, ob er in oder out war. Und heute macht das gleiche System das eben instantly, also direkt. Das heißt, die Entscheidung wird sofort in einem Sekundenbruchteil, nachdem der Ball gelandet ist, getroffen. Und dann gibt es eben den Call aus oder eben Fehler beim Aufschlag. Den gibt es dann heute vom Band. Und da haben wir, glaube ich, ganz guten Weg gefunden. Wir haben allerdings auch die ersten Jahre genauso mit Kinderkrankheiten zu kämpfen gehabt, wie das andere Sportarten kennen. Und inzwischen ist es so, es nimmt ein bisschen natürlich die menschliche Komponente auch raus. Es sind einfach auch weniger Assistenten auf dem Platz. Man hat da allerdings auch weniger Konfliktpotenzial mit den Spielern, weil die Entscheidung jetzt einfach steht und von der Maschine vorgegeben wird. Und da braucht man auch nicht diskutieren, selbst wenn man nicht einverstanden ist.
Bist du da durch weniger Schiedsrichter und mehr Moderator?
Ein Stück weit schon, ja. Die Aufgabe verändert sich dadurch, die hat sich verändert. Und wir haben einen anderen Fokus seitdem bekommen. Wir kümmern uns um andere Dinge mehr. Und diese klassische Entscheidung, ist der Ball in oder out, die wurde uns dadurch jetzt genommen. Die müssen wir nicht mehr machen. Und ja, jetzt hat man eher so den Weg gefunden, die zeitlichen Abläufe und eben eine gewisse Art der Moderation, das kann man schon so sagen.
Ja. Und ist das eine Entwicklung, die dir recht ist?
Ich würde sagen ja und nein. Nein, weil der Reiz, diese Entscheidungen, die sind mehr an Entscheidungen treffen zu müssen, das habe ich schon auch gern gemacht. Das hat einen gepusht, das hat einem immer herausgefordert und da musste man eben performen und abliefern. Und das habe ich auch gern getan. Das Ja ist aber auch, es nimmt eben auch viel Stress raus, es nimmt viel Konflikte raus und viel Ärger und das hat schon auch Vorteile, ja, da braucht man auch nichts sagen. Aber grundsätzlich ist es einfach, ich würde nicht sagen, es ist besser, es ist schlecht, es ist einfach ein anderer. Der Job verändert sich, wie in jedem anderen Beruf auch.
Das stimmt wohl. Dein nächster Einsatz als Schiedsrichter ist wann und wo?
Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Pause, weil ich gerade in Elternzeit bin. Ach. Aber es geht dann weiter für mich in Roland-Garros in Paris, wie üblich im Mai erst. Normalerweise wird man jetzt noch ein bisschen was dazwischen machen. Und da habe ich jetzt aber ein bisschen Pause und dann geht es in Paris wieder auf die rote Asche.
Okay, was machst du nächsten Donnerstag?
Nächsten Donnerstag.
Du guckst ein bisschen irritiert. Ich helfe dir sonst auf die Sprünge. Da ist Training, hat David Kamer geschrieben.
Da muss ich dann also wohl in die Halle gehen und Handball spielen.
Dass du es nicht vergisst.
Jetzt sieht man schon, dass ich das nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe, aber ich gelobe Besserung.
Ja, gut, das war dann die Abschlussfrage. Danke, dass du da warst.
Vielen herzlichen Dank, hat mich super gefreut.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.